Prostatakrebs, der Selbsthilfe-Podcast. Wir wollen mit euch Tacheles reden. Wie Selbsthilfe nach einer Prostatakrebsdiagnose helfen kann und wo sie auch schon mal herausfordert. Ein Podcast mit euch und für euch. Euer Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe. Mein Gast ist heute Peter. Er lebt seit vielen Jahren mit der Diagnose Prostatakrebs, leitet eine Selbsthilfegruppe und kennt die Höhen und Tiefen, die die Diagnose so mit sich bringen. Wir wollen heute vor allem über die emotionale Seite von Prostatakrebs sprechen, wie man damit fertig wird und natürlich, wie Selbsthilfe dabei helfen kann. Erstmal herzlich willkommen, Peter, und schön, dass du bei uns bist.
Echt gern. Also immer wieder, Sophia.
Vielleicht muss ich darauf nochmal zurückkommen, wenn wir ja noch viele andere interessante Themen bestimmt finden, die uns interessieren. Aber wir wollen über den Moment der Diagnose als erstes reden. Wie war das für dich, als du die Diagnose bekommen hast? Wie hast du davon erfahren und vor allem, wie hast du dich gefühlt?
Ich gehe ja schon seit langen Jahren in die Vorsorge. Es war alles immer okay. Bis 2009 die Diagnose kam, da ist was nicht in Ordnung. Zu der damaligen Zeit gab es noch nicht so die MRT-Untersuchung. Es wurde quasi gestanzt. Früher das Spiel Schiffe versenken kennt dann jeder. Es wurde wirklich wild drin rumgepickt, 20 Proben entnommen. Ich hatte aber vorher schon klargestellt, mein Freund ist Pathologe, dass die Biopsien dort in die Pathologie gehen. Ich habe dann am anderen Tag das Ergebnis erfahren, dass ich einen Tumor habe. Das ist ja nicht so ganz einfach. Mein Bruder ist an Prostatakrebs verstorben. Dazu kam noch Blasenkrebs und die letzten Jahre waren wirklich sehr quälend. Man kommt dann auch auf dumme Gedanken. Bevor ich diesen Prozess mitmache, will ich dann noch hier sein. Ich war bei der Berufsfeuerwehr. Der Begriff Suizid ist mir sehr geläufig. Und wie gesagt, dann kommt man einfach auf dumme Gedanken, was mich aber letztendlich davon abgehalten hat. 2009 auch wurde mein Enkel geboren und der braucht ja einen Opa. Einen Papa hat er gehabt. Und natürlich meine Frau und meine Tochter, Schwiegersohn, die haben mir Mut gemacht.
Als du die Diagnose bekommen hast, du hast ja gerade auch gesprochen von den ganzen dunklen Gedanken, die damit einhergehen. Das heißt, du hast dir wahrscheinlich die schlimmsten Szenarien dann ausgedacht oder kann man das eher so als totale Schockstarre bezeichnen? Kannst du uns da noch einen Einblick geben?
Ja, ich war, wie gesagt, geschockt war ich dadurch. Erstmal die Diagnose und weil ich den Prozess ja von meinem Bruder her kannte, der nachher erst Prostata, dann Blasenkrebs, drei schlimme Jahre mitgemacht hat. Und wie gesagt, dann kommen dir so Gedanken, möchtest du das? Ne, und ich habe gerade von Suizid gesprochen. Auch dieser doofe Gedanke kam. Da habe ich aber dann eben Hilfe durch meine Familie, auch durch einen Psychologen erhalten, der mich da wirklich ganz, ganz gut durchgesteuert hat. Bin ich auch heute noch dankbar für. Ich kann nur jedem raten, der quasi auch so eine Diagnose bekommt, die einen fast umhaut, der auch mit den Gedanken spielt, sich da Hilfe zu holen. Wie gesagt, ich hatte jetzt mein großer Vorteil oder großes Plus war eben noch die Familie, die eben gesagt hat, hol dir da Hilfe. Ne? Es war Anfang auch mit Medikamenten verbunden und nach anderthalb Jahren war ich da raus.
Wie war das erste Gespräch mit der Familie, also sozusagen raus aus dem Diagnosegespräch und dann das zu teilen? War das erleichternd oder war das auch belastend, weil du ja wusstest, was du da mitteilst?
Nee, es war natürlich nicht so schön, als wenn man was Positives der Familie mitteilen kann. Und wie reagiert meine Familie, wenn ich mit dieser Diagnose komme? Meine Tochter ist auch im medizinischen Bereich tätig. Der war das auch alles nicht so fremd. Wie gesagt, das ist sehr, sehr belastend.
Wie kam es dann, dass du dir dann psychologische Hilfe geholt hast? War das sozusagen auf den Tipp deiner Familie hin oder hast du dich selber informiert und dir das dann gesucht?
Nee, das war ein Tipp von meiner Tochter und auch dann nachher von meiner Frau. Und ich hatte gerade schon mal erwähnt, ich war bei der Berufsfeuerwehr, habe genug Einsätze gehabt, die durch den Suizid vorgezeichnet waren. da diese Bilder, die verfolgen mich auch nach wie vor noch, wie viele schwere Einsätze von der Feuerwehr. Wir hatten nicht den psychologischen Beistand, wie es die Kollegen Gott sei Dank heute haben. Meine Frau hat sofort erkannt, wenn ich morgens nach Hause kam, es war ein schlimmer Einsatz. Christine hat mich nur angeschaut, denn die wusste wieder, was los war und was mir zu schaffen machte. Und so auch eben halt die Diagnose Prostatakrebs. Somit bin ich dann nachher auch beim sehr guten Psychologen gelandet. Gott sei Dank.
Wie war das dann mit dem Psychologen? Also war das dann über einen längeren Zeitraum, dass er dir dann damit geholfen hat? Und wie kann man sich das vorstellen, wie dir das sozusagen mit diesen Gedanken geholfen hat? Für Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich Hilfe zu holen?
Das war über einen Zeitraum von 1,5 Jahren war ich bei Ihnen in Behandlung. Anfangs medikamentös, weil ich konnte so gut wie gar nicht mehr schlafen, weil das doch sehr, sehr unruhig macht. Man kommt aus dem Grübeln nicht raus. Und wenn man dann nur noch 2,5-3 Stunden Schlaf hat, ist das auch nicht das Gesundeste. Wie gesagt, danach wurden nach einem halben Jahr die Medikamente abgesetzt und es fanden wirklich nur noch sehr, sehr gute Gespräche statt, die eben auch wieder Mut machten. Man wurde immer wieder daran erinnert von dem Psychologen, wie schön das Leben ist und dass man auch gebraucht wird.
Das heißt, du würdest sagen, dass was dir geholfen hat, war vor allem A, dich daran zu erinnern, wie gut es dir eigentlich geht im Vergleich vielleicht auch mit anderen und andererseits anderen zu helfen. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Strategie, um damit umzugehen.
Richtig. Einmal, wie gesagt, legen es ab. Ja, und eben das Gute, was man tun kann und Bewusstsein, wie gut es uns hier geht. Drehen einfach den Wasserhahn auf, es kommt Wasser raus und sind uns dessen gar nicht bewusst. Andere müssen kilometerweit laufen mit dem Kanister, um sich da 10 oder 20 Liter Wasser zu holen. Und das Notwendigste nur mit dieser geringen Wassermenge. Ich könnte jetzt noch tiefer ins Detail gehen. Ich sage, alleine die Toilettenspülung, wenn man überlegt, zack, da sind 15, 20 Liter Wasser weg. Ja, und hey, uns geht's wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man sich dessen bewusst ist, ich sage mir, wir haben viele, die viel, viel Geld haben, die sind todunglücklich und wissen das gar nicht zu schätzen.
Gab es denn was Konkretes, was dann dazu geführt hat, dass du aus dieser Schockstarre wieder in den aktiven Modus gegangen bist? Also
ja, der konkrete Anlass war mein Enkel. Entschuldige.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich nehme diese Entschuldigung nicht an, weil es dafür gar keinen Grund gibt.
Den versuche ich so lange wie möglich zu begleiten. In der schweren Zeit, die die Jugend heute hat. Der Felix ist jetzt 16 Jahre alt. Macht das letzte Schuljahr.
Das verstehe ich. Und es ist ja auch für diese Jugend auf jeden Fall keine leichte Zeit, um aufzuwachsen. Er ist bestimmt sehr, sehr dankbar, dass sein Opa noch da ist und ein bisschen hier und da Ratschläge für ihn hat.
Das ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Verhältnis. Und ist immer wieder schön. Ich sage, meine Tochter und wie gesagt, unsere Kinder, die wohnen nur 400 Meter von uns entfernt. Wenn dann um 18 Uhr das Telefon geht, Opa, seid ihr zu Hause? Darf ich zum Abendessen kommen?
Was gibt es zu essen, wenn der Enkel vorbeikommt und sagt, ich würde gerne zum Essen vorbeikommen? Gibt es ein bestimmtes Gericht, was es dann geben muss?
Der ist ein Nudelfan ohne Ende in allen Variationen, mit Tomatensoße oder mit Ei und hat man nicht gesehen, Auflauf. Das ist so das, was er sehr gerne mag. Natürliche Fleisch, Steak isst er auch gern. Aber wie gesagt, das war damals überhaupt der Anlass. Ne? Und ich habe da noch eine Aufgabe. Du bist jetzt gerade Großvater geworden. Wir haben auch nur eben diese eine Tochter und das Felix ist unser einziges Enkelkind. Und dann hat man natürlich besonders viel Zeit für ein Enkelkind.
Das ist ein richtig schöner Grund, finde ich, um sich wieder aufzuraffen. Ich würde jetzt gerne noch über die aktive Überwachung sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sich fragen, wie sie mit der Diagnose umgehen. Und es gibt ja nun unterschiedliche Arten und Weisen, darauf zu reagieren. Du hast dich für die aktive Überwachung entschieden. also für die Beobachtung des Prostatakrebs statt zum Beispiel einer Operation. Wie kamst du der Entscheidung?
Die Entscheidung, dass ich mich nicht operieren lasse, das war hauptsächlich mein Freund, der Pathologe, war schuld daran. Aber ich bin ihm heute noch sehr dankbar, weil seitdem ich diese Selbsthilfegruppe leite, sehe ich und höre auch von vielen, die sagen, Mensch, hast du ein Glück gehabt, hätte ich das vorher auch gewusst. Wer weiß, ob ich mich hätte operieren lassen. Ich muss auch dazu sagen, diese Bemessung, dieser Gleason-Score, bei mir ist er 6, also 6 heißt aktive Beobachtung, wenn dann 3+4 oder 4+3 und 4+4, dann ist natürlich Handeln angesagt. Nur ein kurzes Beispiel, jetzt vor kurzem auch kam auch einer auf mich zu, 80 Jahre alt. Der hatte dann auch die Adresse vom Krankenhaus her, dass ich eine Selbsthilfegruppe leite und den kenne ich durch Zufall. Der rief mich dann an, ist 80 Jahre alt. Du, sagt er, bei mir ist Prostatakrebs diagnostiziert worden. Das war im März, sagt er, die OP ist im April. Wir fahren aber und wir fliegen im Mai nach Amerika, sagt er, ich habe für 5 Wochen ein Wohnmobil gemietet. Ich sag, flieg erst nach Amerika. Die OP, ich sag, wer weiß, wie die verläuft. Ich sag, aber hast du dir eine Zweitmeinung eingeholt? Nee, was ist das denn? Ja, ich sag, das ist das Allerwichtigste. Ich sag, hol dir eine Zweitmeinung ein. Ich sag, nimm deine ganzen Unterlagen mit. Ich sag, und dann wirst du hören, was die sagen. Ja, und das hat er dann auch gemacht. Und der kam, war gerade aus dem Krankenhaus raus, rief mich direkt an und sagte, Peter, ich bin dir sowas von dankbar. Ich fliege nach Amerika. Ich mache anschließend erst eine Behandlung. Ja, und dann hat auch keine OP stattgefunden, also erst dann eben durch eine Chemotherapie behandeln lassen. Ist jetzt auch über ein Jahr her, er fühlt sich wohl. Das ist auch, was einem Freude macht, so eine Selbsthilfegruppe zu leiten und anderen zu oder helfen zu können. Wie gesagt, das sind so zwischenzeitliche positive Sachen, die einen auch immer wieder ermuntern.
Das heißt aber, dieser Pathologe hat dir die Empfehlung auch gegeben, dich aktiv überwachen zu lassen und du hast dir dann auch nochmal eine Zweitmeinung eingeholt?
Richtig, oder wie hat das er sagte mir, der hat mir auch dann die Martini-Klinik da in Hamburg empfohlen, weil er wohnt selbst in Flensburg. Ja, und sagte, fahr dahin und hole die Zweitmeinung. Und ich hatte alle meine Unterlagen und auch meine Frau mitgenommen. Und danach der Untersuchung und dann dem, das waren 3-4 Stunden, die wir mit dem Doc gesprochen hatten. Und er sagte, wenn sie es psychisch aushalten, weil wie gesagt, wenn der dritte Monat anstand oder 2 Wochen davor, dann fängt man an, wieder sehr unruhig zu werden. Ist es schlimmer geworden oder ist es beim Stand geblieben? Und wenn auch wieder eine Stanze anstand, ich habe dann so alle 3 Jahre eine Stanze machen lassen, obwohl davon hat mich abgeraten, hat auch mein Pathologe davon. Sagt er, dadurch wird's nicht besser. Den Tumor kann man dann auch jetzt MRT-mäßig sehen. Und dann ist ja alles perforiert. Und wie gesagt, die letzte Stanze war eben vor 4 Jahren.
Aber du kommst klar eben mit dieser Entscheidung zur aktiven Überwachung, weil viele sicherlich auch davor Angst haben, diesen eher passiven Weg zu gehen.
Richtig, weil er eben psychologisch sehr belastend ist. Weil, wie gesagt, so die Untersuchung alle 3 Monate, wenn die ansteht, danach, nachher, es kann ja auch sein, ich sag, bei mir ist es gut ausgegangen. Und beim anderen, der vielleicht sagt, okay, ich lasse es aktiv beobachten und dann streut es nachher doch. Und dann könnte er sagen, Mensch, was hast du mir da eigentlich für einen Tipp gegeben? Hätte ich von Anfang an sofort operieren lassen, hätten sich wahrscheinlich keine Metastasen gebildet oder bilden können. Durch diese Da Vinci, durch diesen Roboter lässt es sich ja sehr, sehr, sehr gut und viel, viel besser operieren. Zum Beispiel in unserer Selbsthilfegruppe haben wir jemanden, der hat seine OP filmen lassen. Und der hat dann den Film mitgebracht in unserem Gruppentreffen. Ja, das war auch, muss ich sagen, interessant.
Apropos Selbsthilfegruppe, wie bist du das erste Mal mit Selbsthilfe in Berührung gekommen? Wie kam es dann dazu, dass du bei der Selbsthilfegruppe für Prostatakrebs gelandet bist?
Gelandet bin ich da, nachdem der Professor mich ansprach, ob ich eine Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe leiten könnte. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es sowas gibt. Natürlich, ich sage, okay, bevor die sich auflöst, die Gruppe, das war der Fall gewesen, keiner wollte es machen. Mein Vorgänger, der war noch dann 2-mal mit, hat mich dann da eben eingeführt und kaum war ich in dieser Selbsthilfegruppe, hat mich das sehr erstaunt, hat sich der BPS bei mir gemeldet. Ich kriegte auf einmal einen eigenen Stempel und dergleichen. Ich fand das toll, dass der BPS sich da so kümmert, was vorher kannte ich das ja auch nicht. Diese regelmäßigen Angebote, sich weiterzubilden und finde ich richtig toll vom BPS. Ist eine gute Organisation.
Da kann man kurz nicht verhehlen, dass wir hier auch immer ein bisschen Eigenwerbung natürlich machen für den Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe. Vielen Dank, Peter, dass du das sozusagen mit übernimmst.
Gerne. Also kann ich nur positiv von berichten.
Was hat dir denn am meisten geholfen, als du dann dich in die Selbsthilfegruppe begeben hast? Also hast du da sozusagen ganz persönlich Sachen mit rausgenommen für dich?
Ja, für mich persönlich habe ich erstmal mitrausgenommen, diese vielen Möglichkeiten, die es gibt, wenn man diesen Tumor hat, was man machen kann. Ich werde es auch nie in der Gruppe, ich sage, ich kann keine Empfehlung ausgeben. Ich kann nur darauf hinweisen, die und die Möglichkeit gibt's. Such den Arzt deines Vertrauens und dann hast du schon den großen oder den größten Teil bewältigt. Würde mir nie anmaßen zu sagen, hör mal, für dich, da ist quasi die Bestrahlung der sichere Weg, den musst du gehen.
Muss man an der Stelle auch mal kurz sagen, das dürfen wir auch einfach nicht.
Deshalb, ich würde mir nie anmaßen, das, was ich machen kann, im Tipps, die und die Möglichkeiten gibt, mach dich oder weist deinen Urologen darauf hin, dass der dich mit diesen Möglichkeiten vertraut macht. Und wie das Wichtigste ist, eben das Vertrauen zu dem behandelnden Arzt zu haben. Wenn ich da nur vorher eben diese Vorsorge in Anspruch genommen habe, guten Tag und auf Wiedersehen, dann kann kein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eine Vertrauensbasis findet.
Wir haben jetzt ja auch schon darüber gesprochen, wie du emotional mit der Diagnose umgegangen bist, wie schwierig das natürlich auch ist. Wie kannst du das anwenden, wenn Leute bei euch neu dazukommen und du merkst, denen geht's auch überhaupt nicht gut mit der Diagnose? Kannst du denen dann andere Tipps geben, dadurch, dass du selber das ja auch so erlebt hast?
Ja, das einmal, ich kann meine Geschichte erzählen, beziehungsweise ich kann dann auch sagen, dass es in der heutigen Zeit eben einmal diese MRT-unterstützte Stanze, dass da nicht so ein Schiefeversenken stattfindet, dass man wirklich gezielt untersuchen kann und dann auch mit Sicherheit eine ganz, ganz, ganz sichere Diagnose erhält. Auch wie weit, wie aggressiv dieser Tumor ist, das geht ja quasi alles aus dieser Biopsie hervor. Das ist, wie gesagt, Möglichkeiten, wie viele Möglichkeiten es gibt und je nachdem, wie dieser sogenannte Gleason-Score ausfällt, dass da nicht sofort Handlungsbedarf besteht. Das höre ich halt dann auch vielen vor den Feiertagen, ob es eben vor Weihnachten ist. Wenn man so eine Diagnose erhält, ist natürlich auch erbärmlich auf Deutsch gesagt. Wenn man denen dann sagt, was der sagte, der ist 3+4, der Gleason-Score, Mensch, ist natürlich einfach gesagt, feier erstmal das Weihnachtsfest. Danach kannst du immer noch was machen. In der Zeit oder in dieser kurzen Zeit verändert sich so viel nicht negativ. Es sei denn, der Gleason-Score ist ganz hoch angesiedelt. 4-4, ich sag, da ist ein Handlungsbedarf. Da sollte man dann vielleicht auch die OP vor den Feiertagen machen lassen oder durchführen lassen. Mir fällt es dann natürlich auch nicht immer einfach, denjenigen, der zu uns in der Gruppe kommt, sagen zu müssen, da ist wirklich Handlungsbedarf angesagt. Ich hätte gerne auch bei uns so 45-50-Jährige in der Gruppe, wo dann die Diagnose noch gar nicht steht, aber dass man sich dann eben schlau macht, wenn das und das und diese Möglichkeit, dass man dann sagen kann, komm da nicht auf krumme Gedanken oder was, es gibt immer eine Möglichkeit. Und jetzt je nachdem, man lernt sich ja dann auch intensiver kennen, Familienverhältnisse und, dass man dann auch sagen kann, immer, du hast auch da noch Verantwortung, lass dich untersuchen, such einen Arzt seines Vertrauens und dann wird der Weg schon der richtige sein, den du gehst. Und weiterhin herzlich willkommen in unserer Gruppe zum Austausch.
Mich würde noch interessieren, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie ihr sozusagen Neulinge auch ein bisschen medizinisch begleitet oder zumindest sagt, welche Möglichkeiten es gibt. Gebt ihr denn auch emotional Halt oder ratet ihr den Leuten dann auch, hey, wenn es dir damit wirklich schlecht geht, sucht ihr psychologische Hilfe? Ist das was bei euch gängig ist?
Deshalb habe ich auch einmal im Jahr einen Psychologen in unserer Selbsthilfegruppe. Viele empfinden das wirklich als gut. Sagen mir natürlich, falls in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis sowas vorkommt, dass das weiter mit rumgetragen wird, dass es, wie gesagt, immer wieder Möglichkeiten und Wege gibt, eben diese Diagnose, die ja keine einfache ist, wenn es eben im Negativen ist, ja, und, dass man das verarbeiten, verkraften kann und wo man sich Hilfe holen kann, sind auch einige dabei, die eben alleinstehend sind, da eben keinen großen Rückhalt aus der Familie erwarten können.
Mhm.
Auch vielleicht dann ihr Leben als sinnlos betrachten, was ja überhaupt gar nicht der Fall ist. Ne? Man kann dem ja nur immer auch dann sagen, es gibt nicht nur Arbeit in unserer Selbsthilfegruppe, wo man sagt, herzlich willkommen, da kannst du mitwirken. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sich irgendwo einzubringen, dass man auf andere Gedanken kommt und sich da nicht allein in eine Ecke setzt und vor sich hingrübelt und, wie gesagt, auf dumme Gedanken kommt. Da versuchen wir davon abzulenken. Was ich den Kollegen mit auf den Weg geben kann, auch, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass wir jährlich einen Psychologen da haben und ich war ja, wie gesagt, Feuerwehrmann, dann sind wir einmal im Jahr auch bei der Feuerwehr. Das Motto heißt dann Sprühstrahl, Vollstrahl, nicht nur Thema der Feuerwehr.
Man kann meinen Gesichtsausdruck jetzt gerade nicht sehen, aber wow, ja, was für ein Titel.
Und wie gesagt, dann sind wir auch dann auf der Feuerwache. Die Kollegen machen dann immer noch so eine kleine Einsatzübung. Dann trauen sich auch die Ehepartnerinnen mit. Wir machen einmal im Jahr ja auch zum Jahresende diese Weihnachtsfeier. Da ich da auch ehrenamtlich im Posaunenchor mitwirke, ist das auch sehr schön gestaltet dann mit dem Posaun. Wir haben auch dann ein paar Mitglieder bei uns, die wirklich sehr nette Beiträge, also Wortbeiträge dazu beitragen. Das ist wirklich eine sehr schöne Veranstaltung ist diese Weihnachtsfeier.
Das klingt richtig gut. Als Abschluss in einem oder zwei Sätzen, was bedeutet dir persönlich Selbsthilfe, kurz zusammengefasst?
Es bedeutet mir sehr viel. Einmal bedeutet mir Selbsthilfe sehr viel. Ich habe eine Anlaufstelle, kann mich da austauschen, finde auch Hilfe. Selbsthilfe kostet nichts, die Selbsthilfegruppen. Wie gesagt, herzlich willkommen. Mir bedeutet es eben mir persönlich, dass ich da vieles vermitteln kann und dazu beitragen kann, dass es viele Betroffene dann doch nicht mehr so eng sehen, dass das muss nicht das Ende sein. Wie gesagt, ich habe es vorhin mal erwähnt, durch diesen Da Vinci, diese Roboter-OP, das geht sowas von präzise.
Wenn heute uns Menschen zuhören, die mit der Diagnose hadern, was würdest du ihnen raten? Was wäre so diese eine Sache, der eine Rat, den sie aus dieser Folge von dir mitnehmen können?
Ja, das Wichtigste ist, habe ich angesprochen, die Zweitmeinung, dass man sich die einholt. Und erst dann ist es durchaus, erst dann nach dieser Zweitmeinung kann ich sagen, okay, wenn die mit der ersten Diagnose übereinstimmt, kann ich das viel vertrauensvoller angehen, dann habe ich nichts verkehrt gemacht. Andersrum, okay, die Zweitmeinung kann auch anders aussehen, so wie bei mir, dass ich alles, okay, die Diagnose stimmte, ne, bloß eben, was mache ich mit dieser Diagnose? Lass ich es aktiv beobachten? Lass ich mich operieren? Lass ich mich bestrahlen? War ich in der Chemotherapie? Ja, das ist das, was viele mit rausnehmen sollten.
Wenn wir jetzt über die emotionale Belastung reden, die Diagnose mit sich bringt, hast du da einen kurzen Rat, den man mitnehmen kann?
Einmal die Familie mitnehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch die Familie darauf hinweisen, was kann passieren, wenn ich mich operieren lasse. Das und das funktioniert dann vielleicht nicht mehr. Ich sage, kommt auch wieder auf die Familienverhältnisse drauf an, wie steht die Familie. Es gibt natürlich, das habe ich bei mir in der Selbsthilfegruppe festgestellt, Familien, die leben fast aneinander vorbei. Da interessiert es die Partnerin gar nicht. Dann ist das von vornherein schon sowieso sehr dumm gelaufen, wenn ich da keine Hilfe. Andererseits, ob derjenige überhaupt dann in der Lage ist, sich psychologische Hilfe zu holen, ist auch wieder eine Frage. Das kann ich dann nur in unserer Selbsthilfegruppe, wenn ich auch diesen Fall kenne. Ich würde, wie gesagt, immer wieder als erstes auch dann auf einen psychologischen Beistand pochen.
Das wäre ja zumindest etwas, was man raten kann, ob die Leute es dann schaffen, umzusetzen, ist ja vielleicht doch mal eine andere Sache, aber das wäre vielleicht zumindest etwas, was man aus deinem Weg mitnehmen kann.
Ja, und wie gesagt, wir sind eben dementsprechend, also als Selbsthilfeleiter, so gut informiert. Jetzt komme ich ja gar nicht drum, um wieder auf den BPS hinzuweisen. Das soll jetzt keine Werbung, aber es ist eine sehr gute Einrichtung. Wie gesagt, auch da kann man lernen und Tipps weitergeben. Das machen die Selbsthilfeleiter eben oder Stellvertreter. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig.
Dann nehmen wir die drei Tipps doch einfach mal mit. Also sich informieren über die verschiedenen Wege. Es gibt nicht nur einen Weg, eine Zweitmeinung ist wichtig. Zweitens mit der Familie sprechen, mit dem Umfeld sprechen, sich gegebenenfalls psychologische Hilfe holen. Und als drittes, und was für ein schöner Abschluss vielleicht, geht zur Selbsthilfe, denn wir sind für euch da und wir haben ein offenes Ohr. Peter, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für die Möglichkeit, dass wir teilhaben konnten an deinen Erfahrungen. Ich glaube und hoffe, dass das ganz vielen Leuten Mut macht. Wenn ihr mehr über Selbsthilfegruppen erfahren wollt oder Unterstützung sucht, schaut vorbei auf prostatakrebs-bps.de. Dort findet ihr unsere Gruppen, auch die von Peter, unsere Hotline, ganz viel Infomaterial und alles, was ihr noch braucht. Vielen Dank, Peter.
Herzlich gern.
Das war Prostatakrebs, der Selbsthilfe-Podcast vom Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und wir würden uns auch sehr über eure Fragen, Meinungen und Kritik freuen. Ihr könnt euch dafür jederzeit an info@prostatakrebs-bps.de wenden oder ihr schaut auf unserer Webseite vorbei www.prostatakrebs-bps.de. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Euer BPS.